peinlich ist ein Begriff, den man hier durchaus anwenden kann. Ein wichtiges Programm, das in Deutschland zur Übertragung der Wahlergebnisse genutzt wird, ist unsicher. Und zwar immer noch, obwohl der Chaos Computer Club schon vor 2 Wochen darauf hingewiesen hat, dass es da eine Sicherheitslücke gibt. Das Unternehmen, das die Software entwickelt hat, schafft es aber offenbar nicht, die Probleme zu lösen, zumindest nicht komplett. Da kann man nur von Glück sagen, dass es die Zivilgesellschaft gibt. Denn der Sicherheitspatch kommt jetzt ebenfalls vom Chaos Computer Club als Softwarespende sozusagen. Jan Rähm fasst die Vorgänge nochmal zusammen.
Die Bundestagswahlen in Deutschland sind vom Grundsatz her allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahlen. Und sie müssen nachvollziehbar sein. Aufgrund dieser Grundsätze hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, in Deutschland dürfen keine Wahlcomputer zum Einsatz kommen. Linus Neumann vom Chaos Computer Club, kurz CCC, erklärt, dass es
den Anspruch gibt an diese Wahl, dass sie geheim und transparent nachvollziehbar ist. Und wenn du so eine Urne da stehen hast, ja, dann kannst du eigentlich den kompletten Wahlprozess beobachtbar und nachvollziehbar machen. Und solange Siegfried und Roy nicht irgendwie die Wahlhelfer sind, hast du gleichzeitig eine nachvollziehbare, aber auch eine geheime Wahl. Und wenn man jetzt Computer als Wahlgeräte nimmt, dann ist das ohne weiteres nicht möglich. Weil mit dem Computer ist das entweder geheim oder nachvollziehbar.
Aber trotzdem sollen Computer und Software bei der Wahl helfen. Nämlich bei der Auszählung und Übermittlung der Stimmen. Auch dieser Prozess sollte transparent und nachvollziehbar sein. Jedoch zeigte sich vor 2 Wochen, dass er auf andere Art transparent ist, als sich das die Beobachter wünschen würden. Denn mindestens eines der eingesetzten Programme erlaubt dank einer Unmenge an Schwachstellen ungeahnte Einblicke und Manipulationsmöglichkeiten. Die Software auf Funktion und Sicherheit zu überprüfen, war Bürgern in der Vergangenheit immer wieder mit dem Argument Sicherheit verwehrt worden. Allerdings fand dann doch eine Version eines der eingesetzten Programme den Weg zum Informatikstudenten Martin Schiersig. Der fand schnell heraus, weder die Software noch die dazugehörigen Server sind sicher.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Bei einem Computerprogramm, das bei der Bundestagswahl eingesetzt werden soll, sind erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt worden. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, an der unter anderem der Chaos Computer Club beteiligt war. Die Experten kommen zu dem Schluss, dass die Software, über viele Kommunen die Wahlergebnisse weitermelden, nicht abgesichert sei. Der Bundeswahlleiter sprach von einem ernsten Problem. Inzwischen habe der Hersteller aber nachgebessert.
Die Probleme waren und sind vielfältig. Linus Neumann sieht hauptsächlich 3 Angriffsszenarien, wie er bei der CCC-Veranstaltung Datengarten in der vergangenen Woche erklärte.
Wir haben eine Reihe an Schwachstellen entdeckt, die ich hier gar nicht alle erwähnen möchte. Wir haben 23 Seiten Bericht darüber geschrieben. Aber es geht einmal um diesen FTP-Upload, es geht um Software-Updates und es geht um die Dateiformate an sich. Das sind also jetzt die 3 Angriffsszenarien, die jeweils aus einer Kombination mehrerer Schwachstellen bestehen.
Dazu gehören unter anderem verheerende Schwächen wie einfach zu erratende Standardzugangsdaten. Einige der Schwachstellen habe der Hersteller behoben, hieß es in der Tagesschau. Das bezweifelt Linus Neumann in seinem Vortrag. Denn als er die Meldung sah, habe er die Aussage direkt prüfen wollen. Die Software zeigte jedoch den Stand.
Letztes Software-Update, 5. September 2017. Das war 2 Tage vor unserer Veröffentlichung. Und alle Exploits, die wir veröffentlicht haben und dokumentiert haben, beziehen sich auf diese Datei vom 5. September.
Und so hat der CCC kurz vor der Wahl zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen. Er veröffentlichte eine Softwarespende, die nach eigenen Angaben 5 Tage vor der Bundestagswahl beim Stopfen der gröbsten Löcher helfen soll. So solle die Open-Source-Spende das Einspielen manipulierter Updates wirkungsvoll verhindern. Man wolle den Hersteller dazu bewegen, sich kompetenten Rat zu suchen, schreibt der CCC. Es fehle dem Hersteller nicht nur am Willen, so die Hacker, sondern an Kompetenz und inzwischen auch in der notwendigen Zeit, seine Probleme nachhaltig in den Griff zu bekommen. Dass die Wahl von den Problemen zwar überschattet, nicht jedoch behindert würde, betont die Bundeswahlleitung. So versichert der stellvertretende Bundeswahlleiter Georg Thiel in der ZDF-Sendung Heute Plus.
Alle Ergebnisse werden nochmal händisch gegengecheckt und werden geprüft. Insofern ist, glaube ich, ein vielfach gesichertes System da.
Das ist natürlich beruhigend zu wissen, dass die Ergebnisse nochmal gegengecheckt werden. Was allerdings verwundert ist, dass kein einziger Wahlkreis der PC-Wahl verwendet, diese Software, die da problematisch ist, das Update des CCC benutzen wird. Die Begründung lautet, man dürfe nur Updates vornehmen, die vom offiziellen Hersteller Vote IT angeboten werden. Was das Dilemma ziemlich gut verdeutlicht, in dem viele öffentliche Institutionen stecken, die sogenannte proprietäre Software benutzen, also solche, deren Quellcode urheberrechtsgeschützt ist. Denn wenn Programme nicht unabhängig kontrolliert werden können, dann können eben Sicherheitslücken entstehen, die dann vielleicht auch mal von Hackern entdeckt werden, die eben nichts Gutes im Schilde führen. In einem offenen Brief unter dem Titel Public Money, Public Code haben deshalb knapp 70 Vereine und Organisationen, Bundestagsabgeordnete und EU-Parlamentarier diese Woche erneut dazu aufgefordert, offene Programme in der öffentlichen Verwaltung zu nutzen. Auf der Kampagnenseite ist diesbezüglich von der kritischen Infrastruktur demokratischer Nationen des 21. Jahrhunderts die Rede. Was damit gemeint ist, das habe ich den Mitinitiator des Briefes, den Präsidenten der Free Software Foundation Europe, Matthias Kirschner, gefragt.
Na, das ist eigentlich erstmal alle Software, die von öffentlichen Behörden eingesetzt wird. Und je nachdem wird halt umso kritischer, umso gefährlicher das sein könnte, wenn jemand diese manipuliert oder abändert. Und das ist dann, also auf der einen Seite kann das sein, die App, die von der Verwaltung veröffentlicht wird, von dem Ministerium, damit man sich besser zurechtfindet, zu welchem Amt muss man denn jetzt gehen mit diesem Anliegen. Das kann sein, dass das ist eine Software, wenn ich zur Eheschließung auf ein Standesamt gehe, damit dort diese Daten verarbeitet werden und dann die Ehe zustande kommt. Das kann sein, dass das eine Software ist, mit der man irgendwelche Straßenschäden melden kann, bis hin zu Software, die jetzt in Wahlen verwendet wird, um die Wahlergebnisse an den Bundeswahlleiter zu übermitteln.
Also im Grunde genommen eigentlich alles.
Ja.
Die Free Software Foundation Europe hat jetzt so einen öffentlichen Brief, Public Money, Public Code, veröffentlicht. Der ist mittlerweile von knapp 70 Organisationen unterschrieben worden. Was sind denn die Kernforderungen in diesem Brief?
Also wir haben den Brief sogar jetzt schon an die Bundestagskandidaten rausgeschickt Anfang der Woche, über 1000 Bundestagskandidatinnen. Und darin fordern wir eben, dass Software, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, unter freien Softwarelizenzen veröffentlicht werden soll.
Okay, schauen wir uns das mal genauer an. Vielleicht gibt es da ja so ein paar naheliegende Beispiele. Wie gefährden denn diese geschlossenen Systeme, also Systeme, bei denen eben nur bestimmte Unternehmen Zugriff auf so einen Quellcode haben, wie gefährden die Sicherheit?
Na, ein wichtiger Aspekt bei Sicherheit ist Überprüfbarkeit. Also wenn eine Software von vielen Augen betrachtet werden kann, von vielen überprüft werden kann, dann können die Leute sicherstellen, dass die Software wirklich hohen Standards entspricht. Wenn man jetzt aber die Software geheim hält, dann ist das schwieriger, erstmal diese genaue Funktionsweise zu überprüfen und die Software sicherer zu machen. Ein Angreifer ist immer im Vorteil. Der muss nur eine Sicherheitslücke finden und kann die dann ausnutzen. Verteidiger bei IT-Sicherheit, die haben ganz viele Angriffsstellen, die sie überprüfen müssen. Wenn die jetzt auch anfangen müssen, eine Blackbox zu analysieren und zu schauen, wie man jetzt eine Blackbox sicherer macht, das ist viel zu aufwendig. Wenn jetzt im Gegensatz dazu bei freier Software diese Blackbox geöffnet wird und der komplette Quellcode der Software, also dieses Kochrezept, wie diese Software funktioniert, offen ist, können da alle Leute drüber schauen. Da können nicht nur das Unternehmen, was die Software am Anfang geschrieben hat oder die Verwaltung, die Software am Anfang geschrieben hat, sondern auch andere Verwaltungen, andere Unternehmen. Es ist nicht eingeschränkt, wer diese Software, die Sicherheit der Software überprüfen kann.
Liegt da womöglich ein Missverständnis vor, dass man denkt, Open Software, vielleicht ist das nicht so sicher und man ist einfach nicht genügend informiert darüber?
Das ist bei vielen Leuten so, dass die meinen, dass wenn man weiß, wie etwas funktioniert, dass man das ja besser austricksen kann. Das ist aber so, man kann das vergleichen mit einem Schlüssel und einem Schloss. Also wir haben lange Zeit als Gesellschaft geschaut, wie kann man denn eine Türe sicher machen? Dann hat man gesagt, okay, es gibt einfach so ein Schloss, das wird in der Türe gemacht und einen Schlüssel dazu. Und wie in ein Schloss und ein Schlüssel funktionieren, das kann man überall auch nachlesen. Da kann man, Experten haben dann darüber diskutiert, was sind jetzt sicherere Schlösser, was sind bessere Verfahren dort. Und das Sicherheitsverfahren beruht darauf, dass die Person, die den Schlüssel hat, die Türe öffnen kann. Und dadurch, dass man das weiß, macht das jetzt nicht unsicherer, das System.
Wie sieht denn die rechtliche Situation aus? Also momentan ist es ja so, wenn Sicherheitslücken entdeckt werden in diesen geschlossenen Systemen, dann passiert das meist auf illegalem Weg, obwohl da mitunter gar keine kriminellen Absichten hinterstecken. Wie sieht das denn in Deutschland aus? Hat sich jetzt zum Beispiel Martin Tschirsich, dieser IT-Student, der die Sicherheitslücke bei PC Wahl entdeckt hat, der sich strafbar gemacht?
Nach meinem Kenntnisstand ist das nicht so. Also das ist in den USA, hätte er das gemacht. In Deutschland ist das nicht so. Allerdings ist es so, dass es in Deutschland trotzdem nicht rechtlich erlaubt ist, dass man diese Sicherheitslücken dann behebt und zum Beispiel von dieser Software, die da analysiert worden ist, gleich eine korrigierte Version veröffentlicht. Das darf man nicht machen, da verstößt man dann gegen das Urheberrecht.
Wie sieht das denn wirtschaftlich aus? Das ist vielleicht ein zweites Missverständnis. Heißt das Benutzen von freier Software automatisch, dass man da kein Geld mehr verdienen kann?
Das ist eins der Missverständnisse, dass freie Software oft als kostenlose Software wahrgenommen wird. Freie Software heißt aber, dass es vier Freiheiten oder vier Rechte gibt bei der Software, dass man die für jeden Zweck verwenden kann, die Funktionsweise verstehen kann, die Software weiter verbreiten kann und sie verbessern kann. Das kann man kostenlos machen. Aber die meisten Unternehmen wollen dafür auch eine Gegenleistung haben, also wollen da Geld haben, wenn sie eine Software entwickeln. Es gibt im freien Softwareumfeld genauso wie im proprietären Umfeld Leute, die schreiben auch mal eine Software einfach als Hobby, veröffentlichen das und haben da jetzt keine finanziellen Interessen. Wenn das aber komplexere Softwareverfahren sind, an denen man mehrere Monate dran sitzt, mit mehr Mitarbeiter bezahlen muss, dann ist das genauso bei freier Software, dass man dafür Geld verlangt, dass man das schreibt. Der einzige Unterschied ist, dass die rechtlichen Bedingungen, unter denen man diese Software weitergibt, bei der proprietären Software, so ist, dass eben niemand anders da Änderungen machen kann, dass man sehr stark an den Hersteller gebunden ist, wohingegen bei freier Software komplett dieses, wie funktioniert die Software eigentlich genau, was kann man damit machen, das wird alles dem Anwender dann auch mit überlassen.
Gibt es denn erfolgreiche Modelle oder Beispiele, die man sich mal anschauen kann, wo eine öffentliche Infrastruktur auf freie und offene Alternativen umgestiegen ist und dann auch klar wurde, dass das sicherheitstechnisch Vorteile hat, aber auch unternehmerisch jetzt keine Nachteile mit sich bringt?
Es gibt erstmal mehrere Beispiele, an denen man sehen kann, wie freie Software schnell wiederverwendet wird. Zum Beispiel gibt es Fix My Street, das ist in Großbritannien mal entwickelt worden. Das ist eine freie Software, mit der man Straßenschäden melden kann oder auch andere Probleme mit öffentlicher Infrastruktur. Das wird mittlerweile in 8 Ländern eingesetzt. Alle haben das etwas auf sich angepasst. Es ist nie der gleiche Dienstleister, sondern unterschiedliche Dienstleister, die das machen können.
Da ist die Idee, dass man Straßenschäden meldet, die dann repariert werden sollen.
Genau, unter anderem, ja.
Okay, andere Beispiele?
Und dann gibt es eben auch wieder Software, die jetzt im Sicherheitsbereich eingesetzt wird. Das ist eine Software, die jetzt KnuPG heißt die. Das ist eine Software zum Verschlüsseln von Informationen, die also vor allem E-Mails. Das ist eingesetzt worden von zum Beispiel Edward Snowden, als der mit den Journalisten kommuniziert hat. Und das ist eine Software, die nachher von unterschiedlichen Unternehmen, von unterschiedlichen Behörden genutzt wird und dadurch die Sicherheit insgesamt erhöht worden ist. Und wenn Software, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, veröffentlicht wird, dass es dann eine sehr viel bessere IT-Infrastruktur der Behörden gibt, was dann letztlich auch wieder allen Bürgern hilft, weil wir für das gleiche Geld, was für IT ausgegeben wird, bessere Möglichkeiten bekommen.
Sagt Matthias Kirschner, Präsident der Free Software Foundation Europe, der auch aus finanziellen und sicherheitstechnischen Gründen dafür appelliert, in der öffentlichen Verwaltung auf offene Software umzustellen.